Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenige Jahre nach Mauerfall, vor 30 Jahren, Ende August 1992, da passierte in Rostock-Lichtenhagen etwas, das zur gesamtdeutschen Geschichte gehört. Etwa 2000 wütende Menschen versammelten sich, demonstrierten gegen rumänische Asylbewerber, Vietnamesen, ehemalige Vertragsarbeiter der DDR, im einzigen Asylbewerberheim Mecklenburg-Vorpommerns, dem Sonnenblumenhaus. Eigentlich einer Vorzeigesiedlung im Vorort unweit der Ostsee. Die Ausschreitungen gegen die Aufnahmestelle, die ehemaligen Vertragsarbeiter, hatte mit Sonnenblumen und Flower Power nichts zu tun. Es flogen Brandsätze gegen Menschen. Das Haus stand in Flammen. Polizei und Feuerwehr trafen spät oder gar nicht ein. Ein Wunder, dass niemand zu Tode kam. Verurteilt wurde für die Anschläge, die am dunkelste Ereignisse in der deutschen Geschichte erinnern, niemand. Gudrun Heinrich ist Politikwissenschaftlerin an der Universität in Rostock und hat zur Demokratieförderung in Mecklenburg-Vorpommern publiziert, geforscht. Und sie habe ich gefragt, was geschah am 22. August 1992?
Ja, das Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, muss man glaube ich auch nochmal sagen, ist geprägt von Plattenbauten, die zu DDR-Zeiten ja gar nicht anrüchig waren, sondern eher ein Zeichen für Modernität. Und in einem dieser Plattenbauten, dem sogenannten Sonnenblumenhaus, war die Asylbewerberunterkunft, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber für das Land Mecklenburg-Vorpommern untergebracht. Ab Mitte August zeigte sich nochmal dramatisch, was sich vorher schon angedeutet hat, dass diese zentrale Aufnahmestelle deutlich zu klein war, um alle, die sich dort registrieren lassen mussten, um einen Asylantrag zu stellen. Das war also die Verpflichtung derjenigen, die ankamen, um Asyl zu beantragen, dass sie zu klein war und die Leute dann vor dieser zentralen Aufnahmestelle, die Menschen dort sich auf die Wiese legen mussten und gewartet haben, bis sie drankamen, zum Teil über mehrere Tage hinweg, ohne dass die Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit hygienischen Maßnahmen wie Dixi-Toiletten oder anderes oder Lebensmittelgutschein oder anderem, was versorgt worden sind. Eine dramatische Situation, die sich die Wochen vorher schon so gezeigt hatte, dass natürlich Unmut und Unzufriedenheit und eine sehr große Belastung für die Asylbewerbenden, für die Mitarbeiter in dieser zentralen Aufnahmestelle, aber auch für die Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Lichtenhagen. Es zeigte sich dann, dass ab Mitte August dieser Unmut wuchs und ab dem 22. August, da gab es vorher einen Aufruf in der Zeitung, doch jetzt mal Taten folgen zu lassen, sich Menschenansammlungen vor dieser zentralen Aufnahmestelle, sich Menschen versammelten und neutral gesagt dagegen protestierten und real gesagt wirklich es zu rassistischen, sehr auch gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist, das Haus mit Steinen beworfen wurde und lautstarke ausländerfeindliche Sprechchöre zu hören waren. Und diese Situation eskalierte über Tage und das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesem Pogrom in Lichtenhagen, über Tage, dass es dann letztendlich am Montag, dem darauffolgenden 24. August, dann eben auch dazu kam, dass das ehemalige Asylbewerberheim, also die Asylbewerber waren evakuiert worden, in Brand gesetzt worden ist. Dort lebten eben auch vietnamesische Vertragsarbeitnehmenden und das Haus wurde in Brand gesetzt. Es kam durch glückliche Zufälle niemand zu Tode, weil die vietnamesischen Vertragsarbeitnehmenden die Flucht über das Dach gelang. Das ist so die Kurzform dieser dramatischen Ereignisse des August 1992.
Frau Heinrich, die Menge brüllte, wir kriegen euch alle. Die Aufnahmestelle war die einzige, soweit ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sprechen über ein Monolith, ein Gebäude aus 350, 360 Wohnungen. Sie haben es schon beschrieben. 2000 wütende Menschen versammelten sich, um gegen Rumänen, Vietnamesen zu demonstrieren. Gehwegplatten wurden zu Wurf geschossen. Rechtsextreme aus dem Bundesgebiet reisten an. Das Wohnheim der Vietnamesen, übrigens ehemalige DDR-Vertragsarbeiter, brannte. Der Bundestag aber verschärfte das Asylrecht. Waren nicht die Täter, sondern die Opfer das Problem?
Es ist die Frage, ob nicht genau in diesem Moment eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat in der Reaktion, in der bundesweiten Reaktion auf die Einschränkung des Asylrechts. Und wenn wir uns die Diskurse, die auf politischer Ebene im Vorfeld und vor allen Dingen auch im Nachgang nach Lichtenhagen 92 geführt worden sind, ist das sehr erschreckend, dass dann eben genau behauptet worden ist, das Problem wäre der Zuzug und nicht das Problem ist der Rassismus auf Seiten der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und es wurde als Legitimation für die Verschärfung des Asylrechts mit herangezogen. Und letztendlich gab es auch für die Asylbewerbenden, die dort evakuiert worden sind, vor dem Brandanschlag keine Entschädigung. Und auch die vietnamesischen Vertragsarbeitnehmenden, die davon ja ganz direkt betroffen waren, weil das Haus brannte und sie auch ihr Hab und Gut verloren hatten, wurden dafür nicht entschädigt und mussten auch sehr lange um das Bleiberecht für vietnamesische Vertragsarbeitnehmende, musste auch sehr lange gekämpft werden.
Sie sind eine Hochschullehrerin, geben Bücher heraus. Eins heißt Demokratie gemeinsam stärken. Mit einer Kollegin zusammen haben Sie das herausgegeben, berichten von Erfahrungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Meine Frage, es gab ja, wer es wissen wollte, konnte es wissen, auch in der DDR schon neonazistische Kampfsportgruppen in Jena, auch wenn es die angeblich nicht gegeben haben soll. Auch die Rolle von Polizei und Feuerwehr wurde bei dem Einsatz in Rostock-Lichtenhagen kritisiert. Ist die Gewaltgeschichte unaufgearbeitet?
Die Gewaltgeschichte ist ein Teil der Geschichte. Es geht um Gewalt, aber es geht eben auch um die Begründung von Gewalt, nämlich um rassistische Gewalt. Ich glaube, das dürfen wir in dem Zusammenhang nicht vergessen. Und das ist genau ein Problem des Umgangs in der DDR mit dem Phänomen, weil da von Rowdies gesprochen wurde. Und es ist auch ein Problem, wenn wir in die 90er Jahre gucken, dass da die Bundesprogramme gegen Aggression und Gewalt hießen und dass die Verbindung von Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus noch gar nicht so alt ist, dass wir darauf gucken. Von daher gibt es ganz viel aufzuarbeiten. Was die 90er Jahre betrifft, ich glaube, dass wir dabei schon ein ganzes Stück weiter sind, dadurch, dass wir viel klarer jetzt den Zusammenhang von Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt auch in den Blick nehmen und vor allen Dingen, dass wir viel stärker auch auf die Opfer und die Opferperspektive schauen, als wir das noch in den letzten Jahren getan haben.
Sie kennen sich sehr gut aus. Helfen Sie mir doch mal in folgendem Punkt. Die einzige Bundesministerin, die damals kam, ich habe es nachgelesen, war die Jugendministerin, die hieß damals Angela Merkel. Da war die noch keine Kanzlerin. So, jetzt hört die zu, sieht die Probleme, lässt Jugendbegegnungsstätten einrichten, die dann aber Treffpunkte wiederum für neue Neonazis werden und auch Quellgebiet für NSU-Mitglieder. Was lief da falsch?
Eines der Hauptprobleme des Umgangs in den 90er Jahren war, dass man nur die Täter gesehen hat. Es ist vielleicht nicht falsch, auch die Täter und deren Motivation zu sehen, weil wir ja an die Ursachen von Rassismus und Rechtsextremismus rangehen wollen. Aber dann eben keine selbstbewusste, demokratiebewusste, akzeptierende Jugendarbeit gemacht worden ist. Und das war, glaube ich, einer der großen Fehler.
Also fehlende politische Bildung, Entschuldigung?
Fehlende politische Bildung, ein fehlendes politisches Bewusstsein, das Eintreten für Demokratie und trotzdem mit den Tätern sprechen und arbeiten zu wollen. In dieser Kombination ist das in den 90er Jahren nicht gelungen, sondern es wurden, wie Sie eben gesagt haben, die Freiräume für die Jugendlichen geschaffen, ohne dass gesagt worden ist, so, wo befinden wir uns und was brauchen wir für Demokratie? Das heißt, eine Verbindung von Jugend- und Schulsozialarbeit mit politischer Bildung, mit dem Eintreten für Demokratie.
Ich erreiche Sie in Rostock. Jetzt wollen wir den schwarzen Peter nicht nur auf Rostock lenken oder werfen. Man muss im gleichen Atemzug muss man Mölln nennen, Hoyerswerda, Solingen und so weiter. Hat die Stadt, ich sag's mal sehr pathetisch sonntäglich, die Schuld angenommen und aufgearbeitet?
Das ist ein langer Prozess. Und die Frage ist, wer die Stadt, was Sie meinen, wer ist die Stadt? Wenn wir uns die Geschichte der Auseinandersetzung mit Lichtenhagen in der Kommune angucken, so gab es unterschiedliche Prozesse. Und nach einer ersten Phase der Abwehr, das waren gar nicht wir, das waren zugezogene oder zugereiste Neonazis, so hieß es, aus Westdeutschland. Rostock ist gar nicht schuld. Bis dahin, na ja, es war ein Zufall. Und so langsam ist schon eine Aufarbeitung zunehmend stattgefunden. Der damalige Oberbürgermeister Arno Pöker hat sich auch das erste Mal bei den vietnamesischen Vertragsarbeitnehmenden entschuldigt. Das hat aber alles sehr lange gebraucht. Und ich glaube, dass aber 2012, also vor 10 Jahren, der 20. Jahrestag so ein Markpunkt war, wo man gesehen hat, mit Verdrängen und einmal alle 5 Jahre eine Gedenkveranstaltung können wir damit nicht umgehen. Seitdem gibt es eine Arbeitsgruppe Gedenken der Bürgerschaft, die sich intensiv damit, auch damit und mit anderen Fragen des Gedenkens auseinandersetzt. auseinandersetzt. In der Stadt gibt es an fünf, in sechs, inzwischen sechs Stellen sogenannte Mahnstelen, die an das Ereignis erinnern und Verantwortung deutlich machen wollen. Und es gibt einen Träger, einen sozialen Träger, der ein Archiv aufarbeitet mit Materialien und auch sehr viel Bildungsarbeit für Jugendliche und auch Schülerinnen und Schüler macht. Das heißt, es passiert viel. Es ist immer so die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Die Stadt versucht sich viel stärker damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ist meine persönliche Erfahrung, dass eben natürlich noch sehr viel Abwehr da ist. Und wir müssen eben gucken, mit wem sprechen wir. Sind es die Bürgerschaftsmitglieder im Rathaus oder sind es Menschen auf der Straße, die teilweise sofort sagen, ich will davon nichts mehr hören? Ich glaube, da müssen wir das Thema weiter wachhalten und in die Auseinandersetzung, auch in die breite Bevölkerung gehen.
Die Arbeit der Treuhand, der Massenkonsum, die soziale Deklassierung nach der Wende, das alles sind keine Entschuldigungsgründe für menschenverachtendes Verhalten.
Nein, auf keinen Fall, aber es sind Erklärungsgründe. Und das ist genau natürlich auch unser Ansatz aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass wir uns auch mit Tätern und deren Perspektiven beschäftigen müssen, weil wir wollen ja herausfinden, was waren Motive und was sind Schaltstellen, die man verändern kann. Natürlich ist die Deklassierung eine Ursache und die soziale Unsicherheit mit ein Erklärungsfaktor. Ich würde, wenn wir auf die Transformationsphase gucken, auch noch der schwache Aufbau der staatlichen Strukturen, Polizei und Verwaltung mit heranführen, die mit erklären, warum es eben zu diesem Pogromcharakter von Lichtenhagen gekommen ist. Gleichzeitig ist natürlich die soziale Frage nicht die alleinige Erklärung für Rassismus. Und Rassismus als tief in der westlichen Gesellschaft eingegrabene Vorurteilsstruktur, die eine machterhaltende Funktion hat, das sind Ursachen, mit denen muss sich die gesamte Gesellschaft auseinandersetzen. Und da ist Lichtenhagen für mich ein Beispiel, ein Symbol, an dem wir das sehr gut festmachen können. Aber da müssen wir noch mal deutlich tiefer graben.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich von der Universität Rostock.